Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 8. Folge Power of Color. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute geht es um das Thema der Weg zu einem Rassismus- und kolonialkritischen Bewusstsein. Wir werden in dieser Folge und auch in der kommenden Folge uns generell mit dem Thema kolonialkritisches Bewusstsein mehr auseinandersetzen. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute Winnie Akeri von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland heute hier zu Gast haben. Hallo.
Hi.
Magst du dich gerne erstmal vorstellen, wer du bist und gerne auch über die Initiative Schwarzer Menschen? Was ist das für eine Initiative? Wofür setzt ihr euch ein? Und genau, erzähl uns gerne erstmal.
Ja, genau. Schön, dass ich heute hier mit euch sprechen kann über die Themen, die gerade genannt wurden. Ja, mein Name ist Winnie Akeri. Ich wohne in Hannover. Ich bin seit 2018 im Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Genau, das ist eine politische Organisation, die sich primär gegen antischwarzen Rassismus einsetzt, den Rassismus von schwarzen Menschen auch sichtbar macht, der in verschiedenen Ebenen strukturell, institutionell und individuell leider immer noch passiert. Unsere Schwerpunkte sind beispielsweise rassistische Polizeigewalt, Aufarbeitung von Kolonialismus, Flucht und Migration und weitere Diskriminierungsmerkmale wie Colorism zum Beispiel, was ja auch einen kolonialrassistischen Ansatz hat, kann ich ja auch nachher noch mal ein bisschen was zu sagen. Genau, da sind so unsere Kernpunkte. Und genau, wir haben halt in ganz Deutschland Lokalgruppen. Ich glaube, nicht in fast allen Bundesländern. In Ostdeutschland sind wir in Sachsen und in Thüringen haben wir eine Gruppe. Sonst in Westdeutschland, ich glaube, alles außer Schleswig-Holstein. Soweit ich weiß. Genau, wir haben halt die Lokalgruppen, die ehrenamtlich organisiert sind. Und in Berlin und Frankfurt haben wir ein Büro, wo wir auch Hauptamtliche beschäftigen. Und was mache ich im Vorstand? Ich bin mit zwei Kolleginnen zusammen, machen wir das. Also wir sind zu dritt. Und ja, es ist natürlich ganz viel Vereinsarbeit, sehr viel Organisation, irgendwie Gelder beschaffen, die ISD in der Öffentlichkeit zu vertreten, an Podien teilnehmen, Pressemitteilungen schreiben, sich um die Ehrenamtlichen kümmern, auch viel Empowerment-Arbeit, was ist auch noch ein Kernstück von uns. Da auch Veranstaltungen organisieren und ja, es ist halt schon viel, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist für mich immer noch eine Ehre, auch da aktiv sein zu können für die schwarze Community in Deutschland und deren Rechte vertreten zu können.
Super, vielen Dank für deine Vorstellung. Lass uns schon mal so ein bisschen in das Thema einsteigen und zwar: Warum ist die deutsche Kolonialgeschichte so wenig im historischen Bewusstsein verankert in Deutschland? Also was ist der geschichtliche Aspekt? Könntest du da nochmal ein bisschen konkreter eingehen?
Ja, also generell ja nochmal ganz kurz. Was ist Kolonialismus überhaupt? Das ist ja eine 500-jährige Geschichte, wo halt Europäer sozusagen in den sogenannten Länder des globalen Südens hingekommen sind und die Länder dort ausgebeutet, versklavt und unterdrückt haben, Menschen gezwungen haben, Produkte zu produzieren, Arbeitsausbeutung und durch diese Profite und die Ressourcen, die sie in dieser Zeit abgegriffen haben, ist halt auch Europa und auch Deutschland so reich geworden. Also so grob, was Kolonialismus ist. Genau, in Deutschland wird das ja immer so ein bisschen negiert oder Deutschland wird auch immer so als spät Sünder irgendwie genannt, weil sie relativ spät erst die Kolonien hatten und Frankreich und das britische Empire damals ja schon eher zentraler waren. Dennoch hatte halt Deutschland auch in der Ostküste vor China beispielsweise eine Kolonie, ist vielleicht nicht so bekannt, in Papua-Neuguinea, in Samoa, also im Pazifik. In Afrika auch, in Togo, Kamerun, Tansania und halt auch in dem ehemaligen Deutsch-West-Südafrika, also im heutigen Namibia. Also was auch da wichtig zu benennen ist, dass nochmal ein positiver Aspekt zur deutschen geschichtlichen Aufarbeitung, was Holocaust und Shoah angeht, ist total gut, was in Deutschland passiert. Da wird auch sehr viel gedacht, aber es wird halt auch vergessen, dass halt die koloniale Besetzung in Namibia so der Vorläufer für die Gräueltaten im Dritten Reich waren. Ja, also da wurden ja die Völker, Herero und Nama, quasi ausgelöscht, in Arbeitslagern gesteckt und in sogenannten Konzentrationslagern, ja. Genau. Und auch wichtig zu sagen, dass es auch der erste Völkermord im 20. Jahrhundert war. Ja, warum es in Deutschland nicht so bekannt ist, ist, glaube ich, immer noch, weil vielleicht Deutschland auch irgendwie nicht so lange nicht begriffen hat, dass es ein Einwanderungsland ist, dass es irgendwie viele Menschen gibt und sehr viel Vielfalt. Ja, und da ist halt, wie gesagt, Frankreich und Großbritannien da so dominant ist, dass sie das, glaube ich, irgendwie sehr, sehr schwer auf sich beziehen können. Ja, also weil der Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg war sehr präsent, auch der Erste Weltkrieg, dass da auch immer das Augenmerk auch gelegt wurde. Man hat sich sehr viel, was ich auch sehr gut finde, mit der Aufarbeitung der Shoah irgendwie eingesetzt und so weiter und so fort. Und das ist ist sehr dominant, ist auch sehr wichtig, will ich wieder betonen. Und so ist so die Kolonialgeschichte ja so ein bisschen runtergefallen, würde ich sagen. Und in den letzten Jahren, würde ich jetzt sagen, in den letzten 10, 15 Jahren gibt es auch mehr Innis, die halt koloniale Aufarbeitung betreiben in deutschen Städten und so auf die Spuren des deutschen Kolonialismus. Ich würde sagen, so die letzten 10, 15 Jahren ist das präsenter geworden.
Ich wollte dazu noch was sagen, weil ich bin ja Lehrer in Neukölln und ich unterrichte auch Geschichte. Und ich wollte das tatsächlich auch nochmal bestätigen und aus einer anderen Perspektive darauf antworten, weil wenn man sich mal den Rahmenlehrplan anguckt, also was in Geschichte in der Mittelstufe 7. bis 10. unterrichtet werden muss, also es gibt ja sozusagen Pflicht- und Wahlbereiche, dann sieht man schon diese Prioritätensetzung, die auch du gesagt hast, die ich auch gar nicht in Abrede stellen will. Natürlich ist es richtig, über Nationalsozialismus, Shoah, also die Geschichte und auch die Verantwortung, die damit einherspielt, zu reden. Ein weiterer Aspekt ist diese gesamte deutsch-deutsche Geschichte, ne? BRD, DDR und so. Und das sind einfach in dieser neueren und neuesten Geschichte sind das die großen Schwerpunkte und was halt wirklich eher so als so nebenbei dann so unterrichtet wird oder eher mal runterfällt oder eben auch Wahlbereiche sind eben diese Aspekte von Kolonialismus, aber auch dieser gesamte ideologische Aspekt der sozialdarwinistischen Geschichte. Also ne, auch ich finde, man sieht es auch an anderen Aspekten, wie wenig kritisch irgendwie unsere sogenannten Aufklärer oder Luther und so hinterfragt werden. Da sieht man ja auch an den Punkten, dass das so in den Hintergrund rückt und es gibt, also wir werden in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen, es gibt ja auch Initiativen, die fordern, dass genau das mehr in den Vordergrund gerückt werden sollte. Gar nicht jetzt in einer Kontrastierung jetzt irgendwie zum Nationalsozialismus oder so. Nicht, dass es irgendwie jetzt jemand falsch versteht, aber dass es eben auch ein wichtiger Stellenwert und ist und der wichtig ist für unser heutiges Bewusstsein, weil natürlich geht was verloren. So.
Ja. Ja, und vor allem auch, wie du schon gesagt hast, die Denker wie Hegel und Kant, die natürlich auch mit ihren politischen, theoretischen Ansätzen da auch die sogenannte, ja, Vorläufer der Rassenlehre waren, die auch zentral war für den Kolonialismus, weil wenn man sich den ja anschaut, wie ich ja schon zu eingangs gesagt hatte, wurden ja Länder enteignet und Menschen versklavt und in eine Arbeitsausbeutung gezwungen. Es kann auch nur funktionieren, wenn man diese Gruppe in diesen Ländern abwertet und nicht so wirklich ja als sein eigenes Ideal so wahrnimmt. Und das sind auf jeden Fall auch Ursprünge oder auch zentrale Punkte, die da zu nennen sind. Und das ist halt auch in Deutschland passiert, genauso wie Bismarck zu der Afrika-Konferenz in Berlin geladen hat und sich die Kolonialmächte quasi Afrika aufgeteilt haben. Und ja, und bis heute sind Straßennamen in Deutschland immer noch von Kolonialverbrechern, die werden nach denen benannt und man denkt noch so an die und die sind irgendwie so als weiß ich nicht, als Märtyrer oder als Heldin von Preußen damals, Deutsche Kaiserreich, die immer noch sehr wahrgenommen werden und man sieht es halt so als Teil deutscher Geschichte. Und aber der kritische Aspekt, ja, könnte durchaus besser sein.
Genau, dann kann ich auch gleich mit der nächsten Frage einsteigen. Also erstmal nochmal von mir, Winnie, voll toll, dass du heute da bist. Ich freue mich richtig. Und genau, die nächste Frage wäre eigentlich auch gleich, wie ist denn aus eurer Perspektive oder aus deiner Perspektive der Umgang mit der Kolonialgeschichte heute? Hat es sich verbessert über die letzten Jahrzehnte? Oder wie du schon meintest, in den letzten Jahren gab es ja mehrere Initiativen. Es wird öffentlicher darüber diskutiert. Gibt es da wirklich, ich sage jetzt mal, ernsthafte Bewegung dahin weg, dass man diese Kolonialgeschichte halt eben vergisst und teilweise dann immer noch glorifiziert? Genau, weil als wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, auch ne, das halt ne mit der Konferenz in Deutschland in Afrika wurde aufgeteilt, da musste ich irgendwie an ein Seminar denken. Also ich studiere Deutsche Literatur und da hatte ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Seminar halt zu Heinrich Mann und das ist ja natürlich zu diesem ganzen Zeitpunkt gewesen, ne, mit dem sogenannten Orientalismus und ja genau eben in Aufteilung von Afrika und da meinte mein Professor dann, ich bin die einzige Schwarze, die da drin saß, so wie so oft. Und da meinte er so, ja, Deutschland war ja leider zu spät dran, hat dann irgendwie nur zwei Länder abgreifen können oder so. Und ich habe ihn halt angeguckt und dachte mir so, was ist das jetzt gerade für eine Aussage? So total unreflektiert. Und das hat er selbst mitbekommen und hat dann versucht, sich halt zu erläutern und zu erklären. Aber ich habe schon gemerkt, so im Uni-Kontext ist halt dieses Bewusstsein, was da eigentlich passiert ist, dass es halt da um Nationen, um Menschen ging, dass es halt da wirklich um Völkermorde ging, das ist halt da noch nicht richtig angekommen. Ne? Und uns wird da immer beigebracht, was in der Uni quasi gelehrt wird. Das geht ja dann halt so ne, runter, so von wegen Top-Down-Mechanismus. Und das ist ja quasi das Einzige, was ich jetzt gerade mitbekomme, so ne, die ganze aktivistische Szene, die halt sehr aufgeklärt ist und dann andererseits halt die Uni, die halt super unaufgeklärt ist und vor allem in so einem konservativen, in so einem konservativen Umfeld auch und da ist einfach die Frage, so wie hast du das jetzt mitbekommen in den letzten Jahren, ja.
Ja, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe mal so, bevor ich dann noch eine Einordnung mache, dass es halt so in der deutschen Mehrheitsgesellschaft halt immer noch so Kolonialismus immer so noch so romantisiert wird. Also irgendwie, dass das halt wirklich schlimm war und was das halt bedeutet, dass halt Leute, deren Länder enteignet wurden, die mussten eine andere Sprache sprechen, die mussten ihre Identität aufgeben. Da ist sehr viel Geschichte und Identität verloren gegangen und es ist auch bis heute noch ein Grund dafür, dass es Migration und Flucht gibt, eine Handelsungerechtigkeit und eine Klimaungerechtigkeit. Und ich glaube, so das Gefühl, dass viele Leute, das Blatt zu sagen, nicht so wirklich verstehen, was Kolonialismus ist, weil sie einfach das in der Schule nicht beigebracht bekommen haben. So. Und das ist, glaube ich, so ja so ein Punkt. Genau, was wir halt so als ISD in den letzten Jahren gemacht haben. In Berlin haben wir halt immer das M-Straßenfest gefeiert. Da haben wir auch gehofft, dass diese Straße umbenannt wurde, weil der Name dieser Straße schwarze Menschen rassistisch diskriminiert, dieser Name. Und wir fordern halt schon sehr lange, dass dieser Straßenname umbenannt wird. Und diese Aktion setzt sich halt auch in anderen Städten fort, wo auch dort gefordert wird, dass die Straßennamen umbenannt werden. Wir haben jetzt seit 2020 ein Projekt, das nennt sich Die Koloniale, das unterstützt wird vom Stadtmuseum Berlin, das auch vom Senat Berlin finanziert wird. Und da sind halt sogenannte schwarze Initiativen wie Each One Teach One, die in Berlin sind, Berlin Postkolonial und auch die ISD zusammen. Und da ist es auch wichtig, da nochmal das Tabuthema Kolonialismus nochmal aufzudecken und halt auch in öffentlichen Räumen wie in Museen diese Aufarbeitung voranzuschreiben. Das ist halt ein Projekt, das jetzt 5 Jahre geht und genau, und das ist auch natürlich auch nochmal zurückzuführen auf das Engagement, was wir in der Community schon lange gefordert haben, dass Kolonialismus kein Nischenthema sein sollte, sondern mehr in das Augenmerk, in die Mainstream-Gesellschaft. Und letztes Jahr durch die grausame Ermordung von George Floyd gab es ja weltweite Proteste gegen Polizeigewalt und antischwarzen Rassismus. Auch in Deutschland wurde ja wirklich auf allen Kanälen, auf allen weißen Mainstream-Podcasts sehr, sehr viel über Rassismus gesprochen und auch Rassismus in Deutschland. Und das hat auch nochmal so die Debatte auch nochmal, wie soll ich sagen, ja, da also die ist da auch ein bisschen eröffnet worden, wo Leute dann auch nochmal sich mit Kolonialismus doch auseinandergesetzt haben, wo es auch parallel in den USA und auch in Großbritannien Aktivistinnen gab, die halt auch koloniale Denkmäler auch versucht haben zu entfernen. Und dann kam ja auch dieser Gedanke der kolonialen Aufarbeitung oder auch diese kritische Auseinandersetzung. Und dann gab es ja jetzt auch in Berlin im Oktober dieses Humboldt-Forum, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, wo ich dann halt auch auf Twitter und auch auf Fernsehshows auch schon sehe, dass da auch Moderatorinnen auch sich dazu auch kritisch äußern. Genau, also ja, es ist so langsam, ja, minimal, sage ich jetzt mal, im Gange. Und wir hoffen natürlich, dass wir noch weiter auf diesen Zug da noch anspringen können, dass sich das auch flächendeckend, ja, wie soll ich sagen, durchsetzt. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, wenn das in die Lehrpläne reinkommt und dass man das auch wirklich in der Schule dann auch lernt. Ja.
Gut, ihr seid ja als ISD schon lange in Deutschland aktiv. Ich finde das super spannend, also wenn du uns da noch mehr zu erzählen könntest. Und zwar einerseits natürlich die Frage, aus deiner, eurer Perspektive, wie sich das in den letzten Jahrzehnten dargestellt hat. Ich meine, ich kann mir das nur vorstellen, dass ihr auch unglaubliche Widerstände vor allem jetzt erfahren habt am Anfang, nehme ich mal an. Also was kannst du uns dazu erzählen? Auch die Frage von vielleicht Differenzierung zwischen tatsächlich West- und Ostdeutschland nochmal, wenn du was dazu sagen kannst. Also mich würde das tatsächlich sehr interessieren, weil es ist ja schon so, wie du gesagt hast, es gibt momentan relativ viel Awareness für das Thema, vor allem in der WIPO-Community, aber man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, wie lange der Kampf ist. Und ich glaube, alles, was du uns dazu sagen kannst, ist super bereichernd, einfach auch nochmal für unser Bewusstsein heute.
Also wie gesagt, die ISD wurde 1985 gegründet, ist sind sogar schon 36 Jahre. Ich bin erst seit 2015 aktiv, so ganz historisch, wie das Ost-West-Verhältnis ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen, aber was ich halt weiß, was der Ursprung der ISD, also es wurde ja von queeren schwarzen Frauen erst gegründet und unter der Unterstützung von Audre Lorde. Und da ging es erstmal um eine Selbstverständnis von schwarzen Menschen in Deutschland, sich zu erarbeiten und schwarze Menschen in Deutschland aus dieser Isolation zu leben, weil man bis dato immer gesagt hat, es gibt keine schwarze Menschen, es gibt keine schwarze Community in Deutschland, was so ein Erasure und was halt auch nicht stimmt, weil schwarze Menschen oder Menschen auf den afrikanischen Diaspora gab es ja schon seit der Antike. Und da hat man halt angefangen, die Leute aus der Isolation zu nehmen, sich einen Begriff zu nennen. Afrodeutsch ist dadurch entstanden und also eine Identitätspolitik und das war so die ersten Jahre, würde ich halt sagen, bis dann halt sich nochmal andere Gruppierungen, angeschlossen hat und man hat sich natürlich auch an die USA nochmal ein Vorbild genommen, wie dort die Gruppen, die Initiativen, welche Themen die auf der Agenda haben und dann hat sich das dahin entwickelt. Also ich würde sagen, genau, die Isolation schwarzer Menschen, die Sichtbarmachung und einfach, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Also es ist ja auch mit dem Buch Farbe bekennen, was ja auch Mai Ayim beschrieben hat und auch andere schwarze DenkerInnen, die auch die Pionierin von der ISD halt waren. Und das waren halt so die Themen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass dann Leute auch angefangen haben, Postcolonial Studies in den USA oder in England zu studieren und das dann in die BRD zu transportieren und so weiter und so fort. Und das in Deutschland zu etablieren. Aber ein genaues Datum kann ich jetzt nicht sagen, wann genau das angefangen habe. Deswegen, also mein, was ich so von der Community weiß und mein Gedächtnis fängt halt 2015 an mit der Umbenennung des M-Straßenfestes. Das auch, glaube ich, 2014, 15, wie war schon seit einigen Jahren.
Ja, länger her.
Länger her sogar. Ich kann jetzt auch nicht genau das Datum sagen. Damit angefangen hat und es auch sehr bekannt geworden ist und sich auch schon stark in Berlin etabliert hat und wir dann auch mit PolitikerInnen, also ja auch Lobbyarbeit dann betreiben, dann auch in Kontakt stehen und halt auch vor allem die Anerkennung des ersten Völkermords im 20. Jahrhundert, das ja Deutschland verübt hatte, dass der Deutschland halt auch Stellung bezieht und auch Reparation Costs zahlt, Sachen sich auch entschuldigt und halt auch die Gebeine, die sind ja immer noch in Berlin, der Herero-Namen auch wieder zurück an die Familien überbringt. Und da gab es ja auch Diskussionen im Bundestag. Und da haben wir auch mit den Politikern auch besprochen, dass sie das auch benennen. Also so kam auch die Verbindung mit den Herero. Und es gibt, glaube ich, eine Herero-Organisation halt auch in Deutschland, mit denen wir auch schon länger dann zusammenarbeiten. So hat es angefangen.
Ja, genau. Also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, ne, dass ein Weg halt die weiße Mehrheitsgesellschaft eben für Kolonialgeschichte zu sensibilisieren, der Weg zur Bildung ist. Und das werden wir auch in der nächsten Folge auch besprechen. Aber wie kann man denn jetzt halt quasi instantly, sage ich jetzt mal, dafür sorgen, dass wir von der Mehrheitsgesellschaft gehört werden? Also mit Initiativen, ne, da haben wir ja schon drüber gesprochen, kann man das einerseits machen. Es gibt super viele Afrodeutsche, die gerade in Podcasts, wie jetzt du, ich, keine Ahnung, eine andere im Fernsehen auftreten und super präsent sind. Aber da merkt man ja auch, dass halt die Frage, wenn man halt in so einer mehrheitsgesellschaftlichen oder in einem mehrheitsgesellschaftlichen Format ist, da dreht es sich halt immer noch um die Frage, ob es Rassismus gibt und inwiefern. So, und da dreht man sich halt im Kreis. Also wie kann man jetzt irgendwie wegkommen von dieser allgemeinen Rassismusfrage hin zu konkreten Schritten und dass wir halt auch der weißen Mehrheitsgesellschaft einfach mal halt signalisieren können, hey, so geht das nicht weiter. Und wir haben jetzt quasi schon darüber gesprochen und sind uns alle einig, Rassismus gibt es. Was sind die Schritte, um das halt alles abzubauen? Also genau.
Also ich finde, Kolonialgeschichte und Rassismus ist halt einfach nicht zu trennen, weil ohne Kolonialismus und Kolonialgeschichte gibt es halt keinen Rassismus. Also das gehört halt zusammen. Und wenn man halt Rassismus entgegentreten will in Deutschland, muss man sich mit der Kolonialgeschichte auseinandersetzen und auch verstehen, wie das entstanden ist und auch der Gedanke dahinter und auch die Theorien von Kant und Hegel und anderen Leuten. Also man muss ja auch so verstehen, dass ja auch Europäer durch die Welt irgendwie geschifft sind, sich als Edelbild und als Pike der Menschheit angesehen haben und allen Menschen auch erzählt haben. Also wenn ihr irgendwie vollwertig sein wollt, müsst ihr irgendwie Christen sein, müsst ihr irgendwie hellere Haut haben, müsst ihr unsere Sprache sprechen, legt mal eure Identität, eure Kultur ab, die ist, ne, passt nicht zu diesem Idealbild. Und da steckt ja auch der Rassismus halt drin. Und das ist, finde ich, untrennbar, wenn wir das überkommen möchten. Und da muss man auch kritisch sehen, okay, ja, Kolonialismus hat angefangen 1422, da wurde ja Südafrika-Küste entdeckt und 1492 die Amerikas, also ja, so 500 Jahre. Ja, das ist schon irgendwie lange her, aber trotzdem werden Straßennamen nach diesen Herrschern benannt. An der deutschen Sprache ist es halt immer noch sehr wirkungsmächtig und wir haben ja eine starke Flucht und Migration seit 2015 vermehrt in Deutschland. Und das hat auch mit dem Kolonialismus und mit Rassismus zu tun, weil durch die Ausbeutung und durch die Profite der Ressourcen sind halt Länder wie Deutschland halt einfach total reich, ja, durch diese Ausbeutungsmechanismen. Und ich finde, gehört halt Kapitalismus dazu, unser Wohlstand. Rassismus und Kolonialismus ist halt ein Gemisch. Und wenn man da wirklich was machen muss, muss man auch verstehen, dass das alles zusammenhängt. Also ich finde, es bringt halt wenig, wenn man jetzt sich halt irgendwie auf die Straße stellt und ja, also dann gegen Rassismus sich irgendwie positioniert, aber dann auf der anderen Seite sagt, ja, Deutschland war ein Spätsünder und so stimmt war der deutsche Kolonialismus nicht. Also das hinkt halt auch einfach total. Und was ich halt auch wichtig finde, ist auch so Spitzenpolitiker eben in der Bundesregierung sich da halt auch dazu äußern, weil meine Kollegin von mir, Josefina Braco, hatte auch mal, sie ist auch Bildungswissenschaftlerin, auch Afrika-Wissenschaftlerin, macht auch gute politische Bildungsarbeit, die hatte auch mal einen Tweet gepostet, wo Sigmar Gabriel, das war dann auch Außenminister, war, irgendwie getweetet hat, dass Deutschland keine Kolonialmacht war. Und das ist halt ein Bestandteil der Bundesregierung so. Und das ist halt ja, also da fällt einem schon gar nichts mehr ein, aber das nochmal zusammenzubrechen und es wiederholt sich halt auch, dass es Kolonialismus und Rassismus ist, ist nicht trennbar, weil das ist das Gleiche sozusagen.
Genau, du hast ja schon, vielen Dank dafür, du hast schon sehr viel darüber erzählt, was für unglaublich ja Bildungsarbeit ihr leistet, ne, um sozusagen aufzuzeigen, wie wichtig es ist, halt kritisch mit der deutschen Kolonialgeschichte umzugehen, ne, und sie zu hinterfragen, um halt eben die Strukturen, vorhandenen Strukturen, die halt rassistisch sind, aufzubrechen. Das passiert ja oft aus den Communities heraus, ne? Also die afrodeutschen oder schwarzen Menschen stellen sich dahin und haben ein paar vielleicht BIPOC-Allies, die sie unterstützen, ne, um sich dafür einzusetzen. Wie kriegt man aber endlich mal hin, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft sich auch dafür einsetzt, endlich aufwacht und sagt, hey, ja, wir müssen das auch hinterfragen, wir müssen kolonialkritisches Selbstbewusstsein haben und müssen halt auch kritisch damit umgehen und das mal reflektieren?
Ja, also es ist halt eher so ein Stufenplan, ist ja jetzt auch gerade in aller Munde der Begriff. Ja, wir haben ja schon mal in den Basics angefangen, dass es Rassismus in Deutschland gibt und dass Kolonialgeschichte der Auslöser dafür ist, sodass das halt irgendwie zusammengehört, dass sich einfach mal mit dem Begriff auseinandersetzen und dass Deutschland auch eine zentrale Rolle gespielt hat. Ja, es ist halt so eine politische Ebene, finde ich, halt so auch hohe Regierungs wie sagt man, Beamte, Regierende, die da auch klar Stellung beziehen sollten. Also was ja auch der ersten Völkermord, wenn man sich das anschaut, dass man das auch irgendwie schafft, so eine Aufarbeitung, die wir halt mit der Shoah haben und mit dem Holocaust, dass das auch damit passiert. Und ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus Politik, Bildung und der Zivilgesellschaft. Ja, und dass natürlich auch im Lehrplan sich was tut, dass sich das ändert, dass Initiativen wie Postkolonial oder andere auch in die Schulen gehen und außerschulische Bildungsangebote anbieten, also so also Teamende quasi zu dem Thema und halt auch die SchülerInnen aufklären. Ja, das ist halt wichtig. Social Media ist halt auch wichtig, also auch Leute mit einer hohen Reichweite, die viele Follower haben, wenn die das auch einfach sich dazu positionieren und äußern und das auch thematisieren. Also die ganzen Comedians, die jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich möchte keine, das ist ja eine DPOC-Podcast, ich möchte jetzt keine weißen Mainstream-Leute da eine Werbung machen, aber gibt ja Leute, die jetzt irgendwie ganz viel Reichweite haben und auch in dieser Popkultur da auch was zu sagen haben, wenn die sich jetzt so positionieren, weil Instagram ist ja gerade so das Tool, gerade auch was so politischen Aktivismus angeht. Das habe ich, ist uns auch letztes Jahr aufgefallen im Zuge der George Floyd Geschichte, dass halt eine Reichweite da schon viel machen kann und dass dann Leute dann sich auf einmal, ah ja, die Popsängerin befasst sich mit Kolonialismus, ich gucke da mal hin, ne? Also so ein Marketing-Ding irgendwie komischerweise. Das kann ich mir halt vorstellen. Ja, und dass wir als VPOCs auch mehr zu diesen weißen Mainstream-Veranstaltungen im TV, im Internet, wie auch immer, auf Spotify, keine Ahnung, eingeladen werden und uns da auch ja auch zu positionieren. Ne? Aber ich finde erstmal generell sollte auch die Bundesregierung da sich bei Namibia entschuldigen, diese Gebeine wieder zurückversenden und das auch wirklich anerkennen. Das haben sie halt auch schon irgendwie gemacht, aber das finde ich halt zu wenig. Und dann müsste man halt genau dieses Gedenken an einen Feiertag, was dieses, ne, also genau das, was wir ja auch mit der Shoah, mit der Aufarbeitung machen, das Gleiche auch für die Kolonialgeschichte machen. Und wenn man sich das halt auch anschaut, mit der Shoah, mit der Aufarbeitung haben die auch Jüdinnen auch sehr viel Lobbyarbeit da auch geleistet, dass das auch nicht vergessen bleibt, ja. So, und ich war ja auch selber in Israel und war auch so in Kontakt mit Israelis und hab mich auch mal mit denen unterhalten und auch, wir haben es auch über Kolonialgeschichte und Aufarbeitung irgendwie unterhalten und die meinten dann auch, es ist halt wichtig, dass man Leuten immer sagt, die dürfen diese Geschichte nicht vergessen und da auch immer drauf beharren. Und da auch vielleicht, das heißt aggressiver, aber da schon ja, schon mit Nachdruck das auf jeden Fall machen und sich da auch Verbündete suchen, die ja was zu sagen haben. Ja, das könnte ich mir halt vorstellen.
Zur Kolonialgeschichte, ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig, dass man über den Begriff Neokolonialismus kurz mal spricht und auch definiert und guckt, inwiefern das halt heute auch noch aufrechterhalten wird. Einfach ganz kurz halt, Neokolonialismus wird halt in der Kulturtheorie oft und in anderen Theorien, glaube ich, auch benutzt als diese Abhängigkeit des globalen Südens an den globalen Norden und dabei halt auch gleich die Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitskräften. Und genau, ich glaube, das wurde auch von Kwame Nkrumah geprägt, also den ersten Ministerpräsidenten, glaube ich, von Ghana. Und heute wird dann immer noch diskutiert quasi, ob es Neokolonialismus gibt. Und also meine kurze Antwort darüber, natürlich ist es alles ein bisschen komplexer, aber wäre natürlich ja. Da ist halt meine Frage, inwiefern ist halt quasi eine so ein Wegkommen von der Kolonialgeschichte möglich? Also von der alten ist es auf jeden Fall möglich, würde ich sagen. Wenn wir aber selbst noch in einer sehr krass kolonial geprägten Welt noch leben, wo die Strukturen teilweise auch einfach noch aufrechterhalten sind. Also ist es möglich, quasi ja eben sich davon, also nicht abzuwenden, aber da halt quasi ist da ein Gespräch möglich über die alte Kolonialgeschichte, ohne Neokolonialismus zu nennen.
Ja, also noch zur Frage Neokolonialismus gibt es halt natürlich, weil ich glaube, das war ja kurz nachdem, wenn wir das am Beispiel Afrika festmachen, die Länder in die Unabhängigkeit gegangen sind, gab es ja auch danach diese sogenannte Entwicklungshilfe, wo man ja hier ankam und sagt, wir wollen ja den Ländern des Globalen irgendwie so helfen, um unabhängig zu werden. Das war so in den 70ern, 80ern und dann ist man ja in den 2000ern dann irgendwie zur Entwicklungszusammenarbeit gekommen und zu Projekten und mit einer gewissen Projektlaufzeit, wo dann, weiß ich nicht, Verwaltungssysteme mit Software ausgestattet werden und dann auch die Leute vor Ort, also die Locals, ja auch mit ins Boot genommen worden sind und auch da arbeiten für deutsche oder europäische Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen. Aber da muss man halt auch sehen, dass dann auch gleichzeitig deutsche Produkte verkauft werden. Also die Hightech wird dann halt mit deutschen Herstellern ausgestattet und dadurch sichert sich beispielsweise Deutschland die Rohstoffe und verkauft quasi exportiert quasi ihre Waren sozusagen. Genau, und das ist auf jeden Fall bis heute noch gang und gäbe. Und was man jetzt noch beim Beispiel Afrika auch nochmal sehen muss, dass es halt trotz allem, also der Kolonialismus hat natürlich viel Ausbeutung betrieben und die Leute, deren Länder enteignet, aber es hat auch den Leuten so eine Destabilisierung in ihrer Heritage, in ihrem Schwarzsein gegeben, weil relativ, ne, also durch die Christianisierung, also wenn man in vielen afrikanischen Ländern irgendwie unterwegs ist, sieht man auch immer oft einen weißen Jesus. Das heißt, weiß sein, europäisch sein wird halt immer mit positiv sein und erfolgreich wahrgenommen. In vielen Ländern gleichen sich Frauen die Haut auf oder auch Männer oder auch in asiatischen Ländern, weil hellere Haut ja immer noch Schönheit bedeutet, gebildet sein, Erfolg, ja. Immer noch haben Leute, jetzt auch in meiner Familie, hat man einen christlichen Namen, also einen europäischen Namen und halt noch den Namen aus der indigenen Sprache. Also dass das halt immer noch in der Kultur und im Denken der Leute ist es halt immer noch stark verankert, dass Weißsein, europäisch sein auch was Gutes oder was Erstrebenswertes ist. Und halt auch in der ganzen Entwicklungszusammenarbeit wird ja auch so ein bisschen suggeriert, wenn ihr es dann irgendwann so schafft, so erfolgreich zu sein wie wir in Europa und Amerika, dann ist halt alles gut. Es wird immer noch der weiße Maßstab gesetzt. Und diese Art, das kann man ja auch Kolonialismus nennen, oder in den USA sagt man ja auch Mental Slavery, ist halt immer noch stark vorhanden. Und dieses Streben nach Weißsein und europäisch sein gleich Erfolg ist in den Ländern des globalen Südens stark verankert, aber auch in der Community hier in Deutschland oder in Europa, wo auch immer, wo die gleichen Mechanismen vorhanden sind. Und man muss auch sehen, dass halt auch viele Kulturen auch durch die Kolonialisierung auch zugrunde gegangen sind. Das ist halt gar nicht mehr so viel Wissen da, ja. Also was ist denn afrikanische Kultur beispielsweise überhaupt, ja? Also die Grenzen wurden ja willkürlich gezogen. Man weiß ja irgendwie gar nicht, ist es jetzt Kenia oder Ghana? Stimmt das überhaupt so? Wurde ja auch von den Kolonialherren ins Leben gerufen. Und ja, und das ist auf jeden Fall Neokolonialismus oder Kolonialismus, sehe ich dann halt auch. Und jetzt musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, das waren mehrere Fragen. Ne? Was ist Neokolonialismus? Gibt es das überhaupt? Und?
Die letzte Frage war quasi noch, inwiefern man Neokolonialismus halt immer noch nennen muss, wenn man über die Kolonialgeschichte spricht.
Ja, ich finde, das kann man ja schon unterscheiden. Also ich finde, jetzt die 500 Jahre zeitliche sollte man auf jeden Fall Kolonialismus nennen. Das ist halt Kolonialismus. Alles, was danach kommt, ist halt Neokolonialismus. Und immer noch mischt sich dann Europa ein oder Amerika, wie Afrika Handel betreiben sollen. Ja, also man hat ja jetzt auch, man sieht ja jetzt auch, dass viele Leute aus China, also Chinesen in den afrikanischen Kontinent kommen, da auch Geschäfte gemacht werden, dass das halt den europäischen ehemaligen Kolonialherren nicht so passt. Man kann das jetzt auch bei der Impfbeschaffung auch sehen, dass sich jetzt darüber aufgeregt wird, dass einige afrikanische Länder jetzt irgendwie Verträge mit Sputnik V, also dem russischen Hersteller, noch mit dem chinesischen Hersteller, da irgendwie Geschäftsbeziehungen gerade starten. AstraZeneca jetzt beispielsweise, ein britisches, ehemalige Kolonialnation, irgendwie da in den Hintergrund gerückt wird. Und da gibt es jetzt auch gerade Diskussionen. Und bei der Regierungserklärung jetzt am Donnerstag hat ja auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner auch genau das auch nochmal aufgegriffen, dass Afrika sich jetzt russischen oder chinesischen Impfstoff beschafft und nicht den europäischen. Und ich finde, das hatte auf jeden Fall eine neokoloniale Tendenz. Und das ist halt so ein Wettbewerb zwischen China und Amerika und Europa, der halt auf den Rücken Afrikas ausgetragen wird. Und wenn man ein paar Jahre zurückspult, der Kalte Krieg, da war das ja genauso in den Sowjetstaaten, Europa, dass das ja auch auf den Rücken Afrikas ausgetragen wurde. Das ist halt immer noch stark verankert, dass man immer noch versucht, Afrika zu sagen, wie man Handel betreibt, wie man zu leben hat und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist halt immer deutlich und aktuell sieht man das ganz stark in der Corona-Impfbeschaffung sozusagen.
Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Aspekt, weil sozusagen die Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte ist ja nicht nur so nice to have im Sinne von, ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil wir haben es halt vergessen oder so, sondern es gibt halt unmittelbare Auswirkungen, abgesehen jetzt vom historischen Bewusstsein der Öffentlichkeit, Gesellschaft und Politik, die jetzt gerade stattfinden. Also wenn man, du hast einige Beispiele genannt, mir ist sofort eingefallen, die generelle Abschottung Europas, die sozusagen dieses Differenzieren zwischen flüchtet jemand aus politischen Gründen oder aus wirtschaftlichen und überhaupt kein Zusammenhang gesehen wird zwischen sozusagen die Kolonialgeschichte und ich sage jetzt mal ganz bewusst die Kolonialverantwortung Europas und dem, was auf der Welt stattfindet, beziehungsweise vor allem in der südlichen Hemisphäre, in Afrika, die Verantwortung, die unmittelbare, die bis heute Auswirkungen hat. Du hast das Trennen von Kulturen, also das willkürliche Ziehen von Grenzen, Konflikte, von denen wir heute reden, die europäische Verantwortung sind. Ich will damit noch so zuspitzen, dieses Bewusstsein ist alleine deswegen schon wichtig, weil sie unmittelbare Auswirkungen heute darauf hat, welche Entscheidungen getroffen werden. Und man sieht an den Entscheidungen, einem Großteil der Entscheidungen, die Europa, Deutschland in dieser Hinsicht trifft, dass das Bewusstsein da nicht vorhanden ist. Und das hat fatale Auswirkungen natürlich. Also es sind Folgen sozusagen, die einfach, die durchbrochen werden müssen.
Ja, also es ist auf jeden Fall, der Zusammenhang fehlt definitiv und also auch, hast du auch schon angesprochen, die Kriege. Also mir fällt jetzt auch der Genozid in Ruanda ein, 1994, das ja auch sehr stark, also wo man auch sehen kann, dass das sehr viel mit Kolonialismus zu tun hatte und die Hutu und Tutsi sozusagen, bevor die EuropäerInnen ankamen, sehr friedlich zusammengelebt haben und Europäern dann irgendwann angefangen haben, sich die Gesichter von den Leuten anzuschauen und ihnen gemerkt haben, einige Leute haben die schmalere Nasen als andere und die mit den schmaleren Gesichtszügen sind ja näher des europäischen Schönheitsidealen und die kriegen jetzt einfach mal Privilegien, weil die sehen ja fast so aus wie wir. Und da hat sich ja dieses Ungleichgewicht dann irgendwie ereignet und hat dann zu diesem verheerenden Krieg geführt, wo innerhalb, ich weiß nicht, in einer kurzen Zeit 1 Million Menschen gestorben ist und der Westen hat da die Augen zugemacht und hat irgendwie ganz lange nichts gemacht. Und ja, das ist auf jeden Fall auch, also finde ich, so ein Paradebeispiel für Kolonialismus und auch Flucht, weil natürlich auch Leute da geflüchtet sind und auch, ne, die Kriege, die auch jetzt beispielsweise auf dem afrikanischen Kontinenten stattfinden, die Waffen kommen ja auch aus Deutschland so. Und Deutschland exportiert gerade auch sehr viel Waffen in diesen Regionen und verdient auch daran Geld, weil es auch so ein bisschen, ja, es ist halt so merkwürdig. Man sagt Entwicklungszusammenarbeit, wir wollen helfen, wir wollen, dass es euch gut geht, aber auf der anderen Seite verkaufen wir halt so Waffen und fördern dafür, dass es halt Kriege gibt und dadurch flüchten halt Leute nach Europa, aber die dürfen ja trotzdem nicht kommen durch die Festung Europas und ja, es ist halt sehr willkürlich und sehr vage und sehr, sehr wirr und manchmal weiß ich halt nicht, ob das damit zu tun hat, dass Leute in hochrangigen Positionen wenig Ahnung vom Kolonialismus haben oder ob sie das schon wissen, aber einfach ja es nicht benennen wollen, um ihre diffuse Politik weiter voranzutreiben.
Ja, ich hatte da nur dazu noch eine Anmerkung, weil ne, wir haben jetzt gerade über neokolonialistische Strukturen im relativ auf hohen Ebenen auch gesprochen, was auf jeden Fall wichtig ist und es ist auch wichtig, dass wir alle davon wissen, aber es fängt auch wollte ich nochmal hinzufügen, ne, schon bei uns ja quasi an. Also, ne, das, wir müssen halt irgendwie reflektieren, was wir kaufen, wie wir uns verhalten, unser Konsumverhalten ist. Das ist alles halt quasi zu diesen neokolonialistischen Strukturen auch beiträgt, ne? Also, wenn man sich zum Beispiel alle, keine Ahnung, 6 Monate neues Handy holt, ne, die Ressourcen, die da drin sind, wenn man sich mal anschaut, unter welchen Bedingungen es aus bestimmten Ländern geholt wird, wer da arbeitet und wie wertvoll eigentlich diese Ressourcen sind, dann ist es halt schon echt schwer zu verdauen, also für mich zumindest, sage ich jetzt mal. Und dann hat es ja auch nochmal viel mit diesem christlichen, sage ich jetzt mal, ne, diese christliche Missionierung wollte ich schon mal herausstellen. Und jetzt gleich erstmal ein Disclaimer, ich bin selbst Christin, ich bin evangelisch, aber trotzdem halt eine krasse Kritik einfach an bestimmte christliche Communities halt auch im globalen Norden, weil ich immer noch mitbekomme, wie halt irgendwie zum Beispiel Kommilitoninnen Arbeit im globalen Süden machen und das halt auch wirklich so, ne, auf Instagram auch bewerben und posten und wie auch immer und so, ne? Und da ist ja auch das Problem halt, man trägt dann halt in bestimmte Communities einfach Konzepte und Moralvorstellungen mit rein, die halt einfach krass auch von der Kolonialgeschichte halt einfach geprägt sind und teilweise auch wirklich viel Schaden anrichten können, ne? Wenn man halt irgendwie über vorherigen Sex zum Beispiel halt irgendwie hetzt oder was auch, ne? Verhütungsmittel ist ja auch bei ganz vielen halt einfach so eine ja, so ein Tabu teilweise und dann geht man da als Christin oder als Christ rein und lehrt halt, nein, das könnt ihr nicht benutzen, das ist gegen Gottes Willen. Das macht so viel Schaden halt einfach und das ist auch etwas, wo ich einfach nur nochmal quasi darauf plädieren wollte an all unsere ZuhörerInnen, wer da halt irgendwie vorhat, Missionierung oder Entwicklungsarbeit oder wie auch immer zu machen, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, von wem man quasi geschickt wird, was da genau gemacht wird und was man Leuten da halt irgendwie auch vermittelt. Ne? Also dass man halt einfach alleine wirklich reflektieren muss auch einfach, was man für Schaden hinterlassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Da fällt mir jetzt auch vor allem so Abiturientinnen ein, die dann irgendwie nach dem Abi auf einmal, weiß ich nicht, in Togo in der Grundschule dann EnglischlehrerInnen sind oder im Kinderheim arbeiten, obwohl sie überhaupt nicht die Qualifikation haben. Aber es reicht halt einfach, dass sie aus dem globalen Norden kommen. Und obwohl sie halt keine Pädagoginnen sind, aber als Qualifikation reicht es einfach, dass sie einen Schulabschluss im globalen Norden gemacht haben und für die Vermittlungsorganisation Geld bezahlt haben.
Ja, voll, genau. Also das sieht man ja oft auch über Social Media, das stimmt. Nochmal eine kurze Rückfrage, und zwar, gibt es eigentlich internationale Zusammenarbeiten? Also pflegt ihr die? Habt ihr Kontakt beispielsweise zu schwarzen Initiativen in Großbritannien oder auch in Frankreich, also in den ehemaligen Kolonialherrschaften?
Es gab auf jeden Fall vor meiner Zeit auf jeden Fall auch einen Austausch mit Leuten aus Great Britain und aus den USA auf jeden Fall. Wir hatten auch bei der 30-jährigen Jubiläumsfeier der ISD auch damals die Gründerin von Black Lives Matter eingeladen und standen da auch bis heute auch gut im Kontakt. Sonst gibt es halt auf europäischen Ebene das European Network Against Racism, wo halt sehr viele schwarze Initiativen aus ganz Europa zusammenkommen und man sich dann in unterschiedlichen europäischen Ländern oder Städte trifft und zusammenarbeitet. Da ist auf jeden Fall Kontakt da. Ist jetzt aber durch Corona leider ja nicht möglich. Aber ich habe vor 2 Jahren an einer Konferenz teilgenommen. Da ging es um Ethnical Profiling in Europa. Und da habe ich auch viele Leute aus Schweden, Spanien, Frankreich auch kennengelernt. Es war auch jetzt nicht nur ein schwarzer Raum, es waren auch Roma aus Ungarn da, also die auch von Ethnical Racial Profiling betroffen sind und Antiziganismus und Antiromanismus, und das war auf jeden Fall ziemlich cool, und da war auch eine Person aus den USA da und England, also da sind auf jeden Fall, da kennen wir uns, aber dass wir jetzt so ein direktes Projekt haben, ja, das ist ein guter Hinweis, könnte man anstreben und ja, weiter ausbauen.
Ja, also ohne jetzt hier, ich sag mal, problematische weiße Kabarettisten zu pushen, ich werde jetzt bloß keinen Namen nennen, aber wir wollten tatsächlich in dem Zuge nochmal über diesen Vorwurf, der ja jetzt immer stärker wird, übrigens auch in der akademischen weißen Elite, der Identitätspolitik. Und zwar als Reaktion darauf, dass, ne, also es lauter werdende BIPOX gibt, jetzt in diesem Fall auch schwarze Initiative, und der Vorwurf, der dann halt oft kommt, ist dieses, naja, wir sollen hier in unserem Denken, in unserem Sprechen, in der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind und so weiter, eingeschränkt werden, und uns interessiert da einfach, wieso deine Perspektive darauf ist, weil es hat ja im Endeffekt auch damit zu tun, also so wäre jetzt meine Einschätzung, dass es eine Gegenwehr eben ist, sich genau damit auseinanderzusetzen, zuzulassen, dass es Teil des Bewusstseins wird, eines neuen Bewusstseins, also nicht nur, dass die Geschichte kennen, sondern woke zu sein, aware zu sein, zu sagen, und ich glaube, das ist nämlich auch ein bisschen die Quintessenz bei unserem Thema, Kolonialgeschichte ist nichts, was fernab von uns ist, sondern im Grunde genommen ist Kolonialgeschichte, schwarze Geschichte, ist Teil unserer Geschichte, ist Teil von uns. Ich meine, das sind ja so Aspekte, die da eine wichtige Rolle spielen, und was wir momentan entdecken, und das geht sozusagen auch über schwarze Geschichte hinaus, es geht ja generell um sozusagen diesen intersektionalen Kampf, ist diese Gegenwehr, die gerade stattfindet, und das ist zwar jetzt sehr meta und so, aber trotzdem würde uns interessieren, wie du das siehst, diesen Diskurs, und wie wir damit umgehen sollen.
Ja, erst nochmal so eine Einordnung, was ist Identitätspolitik überhaupt? Das besagt ja eigentlich, dass eine gewisse Gruppe ihre Benachteiligung benennt und auch irgendwie sie für die Sichtbarmachung auch der Gruppe irgendwie die aufmerksam machen möchte. Finde also gerade die Leute, also gerade so weiße Leute oder einige Medien, die ja eigentlich auch Identitätspolitik, klar, finde ich, machen. Also die ganzen alten weißen Männer, die meinen, früher konnte ich noch das und das machen, machen ja eigentlich auch nichts anderes als weiße Identitätspolitik von weißen Männern weltweit jeden Tag. Und deswegen finde ich es irgendwie erstaunlich, dass sie dann Also dann von Identitätspolitik sprechen, sich drüber aufregen, wenn Gruppierungen halt so ihre Interessen durchsetzen und die sichtbar machen wollen und irgendwie dominanter sein wollen, finde ich irgendwie ja schräg. Ja, und wenn man sich halt auch anschaut, die historische Entwicklung, es gab früher das Deutsche Kaiserreich, es gab Preußen, es gab Bayern, es gab, ich weiß nicht, Vorpommern oder wie auch immer. Und das ist dann irgendwann zur Bundesrepublik Deutschland geworden, 1949. Und es hat sich ja auch bis dahin Entwicklungen gegeben. In der Zeit kam das Frauenwahlrecht in Kraft, die Kolonien wurden abgeschafft, Erster und Zweiter Weltkrieg ging zu Ende. Man hat Fertigessen gekauft, konnte sich mehrere Autos leisten, ist nach Italien in Urlaub gefahren. Wirtschaftswunder ist ja auch eine Entwicklung, eine kulturelle Entwicklung. Und es ist ja wohl logisch, dass sich jede Gesellschaft immer weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Deswegen kann ich immer diese Kritik da nicht verstehen, dass man ja auch nicht mehr seine Meinung sagen darf. Natürlich kannst auch deine blöde rassistische Meinung sagen, aber ich darf dann natürlich auch meine Meinung darüber sagen, dass ich das nicht okay finde, weil man hier in diesem Land seine Meinung sagen darf. So. Und das ist halt, finde ich halt immer total überzogen, diese Argumentation, das darf man ja nicht mehr sagen und das darf man nicht machen und gendern und Gendergaga, und das ist halt total absurd, weil sich die Sprache schon immer weiterentwickelt hat, die Kultur, und es ist halt ein gesellschaftlicher Prozess. Und wenn man da irgendwie nicht dabei sein will, weiß ich nicht, hat man den Schuss nicht gehört, ist ignorant oder ist vielleicht auch überfordert oder verbirgt dahinter seine rassistische, rechtsextreme Haltung sozusagen.
Wir haben uns auch die Frage gestellt, oh Gott, das ist voll das spannende Feld, wo eigentlich auch was unglaublich schwer ist, irgendwie auch zu thematisieren oder zu erklären, ne, warum Identitätspolitik so ein falsches Wort ist, ne, für sowas, um sich für Minderheitsthemen halt einzusetzen, beziehungsweise man sagt ja immer, die Demokratie ist so stark, wie sie mit ihren Minderheiten umgeht, ne, und deswegen ist es halt unglaublich wichtig, auch diese Minderheiten zu hören und sich dafür einzusetzen, dass eben diese, dass alle gleich sind, wirklich nicht nur gesetzlich sozusagen vorhanden ist, sondern auch gesellschaftlich tatsächlich wahr wird. Und da ist es auch ein Stück weit, ist noch ein ganzes Stück Weg, das wir gemeinsam gehen müssen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hoffentlich jetzt. Und wenn wir uns so das letzte Jahr anschauen, wie du schon sagtest, was das mit dem gesellschaftlichen Diskurs, Debatten gemacht hat und wir hoffen halt, dass sich daran anknüpfen lässt und dass wir eben halt rassismuskritischer, kolonialkritischer bleiben und dass das der Beginn sozusagen dieser Gesellschaft ist.
Ja, und es gab schon auch immer in der Geschichte, es gab immer Leute, die sind gegen den Staat, die sind gegen alles Neue, die sind gegen jede Erneuerung und Entwicklung und Fortschritt oder gegen Digitalisierung. Diese Leute wird es auch immer geben. Und es gibt halt auch einen großen Teil in Deutschland auch, die sich für liberal und weltoffen halten, auch in verschiedenen Bereichen. Und ich glaube ja, dass das schon ein erheblicher großer Teil ist und die auf jeden Fall schon rassismuskritisch denken oder kolonialkritisch. Und wenn ich jetzt an meines ISD-Engagement arbeite ich auch in einem Job, und da sind auch alte weiße Männer. Oder mein Chef ist auch ein weißer Mann, ich weiß nicht, ob ich jetzt alt sagen kann, keine Ahnung, bei dem Podcast vielleicht hört, aber auch er gendert zum Beispiel so, ne? Also wenn ich so E-Mails schreibe, wenn ich so schreibe, liebe KollegInnen mit Sternchen, wo ich so merke, er macht es dann irgendwie auch, also ohne darüber nachzudenken, man übernimmt das dann einfach. Und dann ist es halt selbstverständlich, und dann wird es in 10, 15 Jahren nochmal ein anderer Prozess geben. Und ja, und die Leute, die sich da immer so schreien und dagegen sind, ja, I don't care. Also mir sind eher Leute wichtig, die da offen sind und die in den Schlüsselpositionen sind und die da uns helfen, unsere Interessen da durchzusetzen.
Genau, das ist doch ein schönes Thema, um hier so langsam zum Ende zu kommen. Und so die letzte Frage, die uns irgendwie und unsere ZuhörerInnen interessieren würde. Wie kann man denn bei der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland mitmachen? Und wie kann man euch unterstützen?
Genau, wir haben halt auf unserer Homepage, kann man sich informieren zu den Projekten und Veranstaltungen, die wir auch machen können. Da kann man auch Mitglied werden und sich den Mitgliedsantrag runterladen. Und dann kann man halt für sich entscheiden, ob man ein ordentliches Mitglied werden möchte oder ein Fördermitglied. Dann kann man halt für sich entscheiden, wie man da positioniert ist dementsprechend. Und sonst kann man auch uns gerne finanziell unterstützen. Auf unserer Homepage haben wir auch ein kleines Video zu Empower Activism. Und da kann man auch per PayPal oder Direktüberweisung an uns spenden. Und mit dem Geld wollen wir halt auch Menschen in der Community unterstützen und schwarze Projekte verwirklichen. Das ist ein Fördertopf. Und sonst sind auch nochmal unsere Bankdaten auch dabei. Und da kann man auch gerne spenden, wenn man möchte. Also gerne auf unsere Homepage gehen.
Cool, danke dir. Wir verlinken euch übrigens all diese Informationen und Links und die Bankdaten auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr einfach nachgucken und drauf gucken. Also unterstützt gerne die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Ansonsten, Winnie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute hier warst. Ich fand es richtig cool und super interessant und spannend und natürlich super wichtig. Also Hochachtung für euer Engagement und dein Engagement vor allem.
Ja, es hat mich auf jeden Fall gefreut, hier bei euch zu sein. Und ich hoffe, dass ich mit meinem inhaltlichen Beitrag auch vielleicht die ein oder andere Hörerin zum Nachdenken angeregt habe, auch rassismuskritisch zu handeln und sich mit kolonialer Aufarbeitung doch mehr auseinanderzusetzen.
Ja, das hoffen wir auch. Ansonsten vielen Dank, dass ihr bis hierhin aufmerksam zugehört habt. Ihr könnt auch Power of Color gerne unterstützen, indem ihr uns auf Steady unterstützt. Auch da verlinken wir euch nochmal alles in den Shownotes und gerne auch, wenn ihr über iTunes hört, gebt uns gerne eine Bewertung, damit uns auch andere zukünftige ZuhörerInnen finden und darauf aufmerksam werden. Ansonsten vielen Dank und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.